Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Der Politik-Podcast, Folge 244. Am Mittwochabend, die Uhr zeigt 18.04 Uhr, sagt Hallo aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio Stefan Detjen. Und ich bin verbunden nach Moskau mit Florian Kellermann. Hallo Florian.
Hallo Stefan.
Und wir haben den Frank Capellan bei uns, der gerade, ich glaube vor einer halben Stunde oder sowas, vom Flughafen zurückgekommen ist, unterwegs war. Hallo Frank.
Ja, ich grüße euch. Ja, in der Tat. Ich war mit dem Bundespräsidenten unterwegs in Lettland und bin gerade aus Riga zurückgekommen.
Und der Hund freut sich im Hintergrund.
Ja, genau.
Ich bin gestern Nacht zurückgekommen von der Reise mit Olaf Scholz, mit dem Kanzler nach Moskau, war letzte Woche unterwegs mit der Außenministerin. Alles stand im Zeichen dieser einen Krise, der Krise in der Ukraine bzw. der Krise an den östlichen Grenzen Russlands zur Ukraine. Wir haben also bewegte Zeiten hinter uns in jeder Hinsicht. Wir selber waren unterwegs und es war, finde ich, auch politisch ziemlich bewegend, ziemliches Wechselbad an Gefühlen, Einschätzungen, die wir da erlebt haben. Und wenn ich jetzt aus Berliner Sicht mal den Tag resümiere, auch die Reaktionen, die wir hier gesehen haben und gehört haben auf die Reise des Bundeskanzlers nach Moskau, dann scheint mir da doch nochmal ein ziemlicher Stimmungswandel vorzuherrschen. Das Gefühl einer Entspannung, einer Erleichterung. Der Eindruck, dass sich da was zum Besseren gewendet hat. Wie geht euch das? Florian, vielleicht fang du mal an. Wie ist das in Moskau?
Ja, man kann sagen, dass die Stimmung doch entspannt ist. Wenn man einfach die Nachrichtenlage heute sieht, da gibt es eben nicht diese Masse an bedrohlichen Äußerungen, diese Masse an bedrohlichen Ereignissen wie in den vergangenen Tagen permanent. Und das ist schon ein bisschen erleichternd. Es gibt auch weitere Hinweise, dass es eher in die Richtung eben auf Verhandlungen gehen könnte. Und das ist schon erstmal ein gutes Zeichen.
Ja, das werden wir gleich sicherlich alles noch genau im Detail besprechen, was das für Hinweise sind und wie wir die einschätzen und bewerten. Aber Frank, erzähl du auch nochmal, vielleicht am Anfang mal zusammenfassen, wie du das erlebt hast. Einerseits in den Ländern im Baltikum und andererseits in den Reaktionen des Bundespräsidenten.
Naja, das hat uns natürlich auch von Anfang an beschäftigt. Also gestern schon auf dem Hinflug, da gab es die ersten Meldungen über die Agenturen aus Moskau, die da besagten, es gibt einen teilweisen Truppenabzug. Und dann kam der Bundespräsident auf dem Flug dann zu uns nach hinten, wie das bei solchen Begleitungen von Ministern oder eben auch Präsidenten so ist. Und da habe ich ihn dann auch gefragt, ja, was ist denn davon zu halten? Wie nehmen Sie das denn auf? Und da war er dann noch sehr zurückhaltend und meinte, wir wissen da noch nichts Genaues. Ich kann da noch nicht viel zu sagen. Aber was ihn auch bewegt hatte und was ihn so ein wenig hoffnungsvoll gemacht hatte, war dieses inszenierte Gespräch zwischen Lavrov und Putin. Florian, hilf mir, das war am Montag, glaube ich, wo die beiden da auch an diesem ewig langen Tisch saßen und wo der Präsident seinen Außenminister fragt, macht es denn noch Sinn, miteinander zu reden? Und Lavrov hat dann die bestellte Antwort meiner Ansicht nach gegeben, ja, es macht immer Sinn zu reden. Und das hat dann sehr früh auch Steinmeier gewertet als einen kleinen Schwenk zumindest des russischen Präsidenten, um vom hohen Ross wieder runterzukommen, um möglicherweise zu sagen, wir verhandeln jetzt doch weiter, nachdem ja alles zu eskalieren schien, nachdem der CIA gesagt hatte, ein Angriff stehe unmittelbar bevor. Der heutige Mittwoch war ja da als Datum genannt worden.
Ja, tatsächlich, das ist ja auch in Russland sehr breit analysiert worden, dieses inszenierte Gespräch, das du da erwähnt hast und auch diese ganz kurze Antwort von Wladimir Putin dann auf die Ausführungen des Außenministers Lavrov, wo er eben dann nur gesagt hat, gut. Und auch dieses Wort gut ist dann eben hin und her gewendet worden. Ist das jetzt eben dann das Zeichen? Ja, tatsächlich, wir lassen uns jetzt auf Verhandlungen ein. Und das war dann schon auch der Tenor. Tatsächlich, so ist es.
Es gab ja eine Reihe von Zeichen, die wir auch wahrgenommen haben, teilweise schon vor der Reise des Bundeskanzlers. Am frühen Morgen des Abflugs gab es dann auch diese Meldungen über einen Rückzug von zumindest einzelnen Truppenteilen. Es gab eine Äußerung der Sprecherin des russischen Verteidigungsministeriums, die sagte, dieser 15. Februar sei ein historischer Tag, an dem sich die Kriegspropaganda, ich glaube, so ist das formuliert gewesen, in etwa des Westens als Lüge entpuppen werde, es sei kein einziger Schuss gefallen, werde kein einziger Schuss fallen. Würdest du sagen, Florian, das waren gezielte, koordinierte Zeichen, die da gesetzt worden sind?
Ja, ich denke schon. Kleine Korrektur, es war die Sprecherin des Außenministeriums, Sacharowa.
Ah ja.
Und die ist ja gerne so spitz eben, dass sie dem Westen und auch den westlichen Medien vor allem vorwirft, ständig Desinformation zu verbreiten. Heute hat sie auch gesagt, die britischen Medien, die Sun vor allem, solle sich entschuldigen dafür, dass sie also ein Datum genannt hat für den Einmarsch. Und die britische Außenministerin Liz Truss solle sich entschuldigen dafür, dass sie immer noch Kriegsgefahr sehe. Klar, das Ganze ist in Russland alles immer inszeniert und beziehungsweise eben gesetzt. Da muss man davon ausgehen, dass es ein Orchester ist an Stimmen, das man da hört und aus dem man dann versucht, eben sich ein Bild letztendlich auch zu machen. Klar, das Verteidigungsministerium hat gestern gesagt, es würden jetzt einige Übungen beendet oder seien schon beendet worden und von diesen Manövern würden jetzt Truppen zurückkehren. Heute ist es ein bisschen konkretisiert worden, dass es sich um eine Panzerarmee handelt und es sind auch Videos gezeigt worden, wie die Panzer auf Eisenbahnwaggons verladen werden und die sollen jetzt 1000 Kilometer wegtransportiert werden. Aber wir wissen ja immer noch nicht, wo die überhaupt im Einsatz waren und wie viele insgesamt eben Truppen im Einsatz sind. Da gibt es ja keine offiziellen Aussagen dazu. Insofern ist es immer noch vage und immer noch keine gesicherte Information.
Das war auch, wenn ich das kurz ergänzen darf, das war genau das, was auch Frank-Walter Steinmeier dann in der Pressekonferenz gestern sofort gesagt hatte. Er hat sich dann eine Stunde nach Ankunft mit dem lettischen Präsidenten Egils Levits getroffen. Die beiden haben dann gesprochen, dann gab es diese Pressekonferenz und da wurde natürlich nach diesen Truppenbewegungen, nach diesem vermeintlichen oder tatsächlichen Truppenabzug gefragt. Und Steinmeier meinte dann, ja, ich weiß doch gar nicht, ob es netto unter dem Strich jetzt weniger Soldaten sind, die da rund um die Ukraine aufmarschieren oder ob es vielleicht doch sogar noch mehr sind, weil es ja auch in den vergangenen Tagen zusätzliche Mobilmachungen gewissermaßen gegeben hat, dass zusätzliche Soldaten in Richtung Ukraine geschickt worden sind. Und ich glaube, das können wir bis heute nicht sagen, was unter dem Strich jetzt wirklich bleibt, oder?
Genau, man kann es nicht sagen und es ist ja auch klar, dass zwei große Manöver weiterhin stattfinden. Also das gemeinsame Manöver von Belarus und Russland in Belarus, unmittelbar an der Grenze zur Ukraine. Das sind von dort aus dann auch nur mehr als 100 Kilometer bis nach Kiew. Das geht weiter und auch das große Flottenmanöver, das am Wochenende begonnen hat im Schwarzen Meer, bis zu 30 Kriegsschiffe, da hat man eigentlich gar nichts mehr gehört seit dem Wochenende, wie das da vor sich geht. Und da sind eben auch Landungsschiffe dabei, die Panzer ziemlich schnell aufs Festland transportieren können und das Festland also vom Meer aus angreifen können. Diese beiden Manöver laufen weiterhin und insofern Entwarnung kann man auf keinen Fall geben im Moment.
Bevor wir dann gleich nochmal auf das Gespräch mit zwischen Scholz und Putin kommen, Frank, du hast eben erzählt von den Reaktionen von Frank-Walter Steinmeier, des Bundespräsidenten. Vielleicht kannst du auch nochmal erzählen, was du da an Stimmungen und Reaktionen wahrgenommen hast in Lettland. Die sind ja doch nochmal ganz anders als die, die wir hier in Deutschland wahrnehmen.
Ja, da ist mir vor allen Dingen aufgefallen, dass es wirklich einen sehr großen Dissens zwischen Steinmeier und Levits. Die beiden schätzen sich, die beiden kennen sich. Steinmeier ist 10-mal als Außenminister und eben als Bundespräsident in Lettland gewesen. Aber dass es da trotzdem einen unüberbrückbar, würde ich sagen, großen Dissens gibt, was Waffenlieferungen angeht. Und das ist da auch deutlich zur Sprache gebracht worden von Levits, der dann auch öffentlich in der Pressekonferenz sagte, wir sind ein zuverlässiger NATO-Partner, wir setzen 2,3% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ein. Da schwang dann so mit, ihr Deutschen, ihr macht das ja noch nicht. Das ist ja der Vorwurf, der immer wieder in Richtung Berlin geäußert wird. Und er hat dann auch betont, dass Flugabwehrraketen aus Lettland in die Ukraine geliefert werden. Er hat beklagt, dass diese NVA-Haubitzen, die im benachbarten Estland stehen, nicht in die Ukraine geliefert werden dürfen, wo auch der Bundespräsident sagt, das ist sehr altes Material, wer weiß, was die überhaupt damit anfangen können. Aber trotzdem bleibt Steinmeier da auch ganz wie der Bundeskanzler, wie die Außenministerin standhaft und sagt, Deutschland wird aus der historischen Verantwortung heraus, die wir wahrnehmen müssen, keine Waffen in die Ukraine liefern, eben auch nicht diese NVA-Haubitzen, obwohl das noch nicht letztlich entschieden worden ist. Aber da kann Deutschland eben ein Veto einlegen und es macht den Anschein, als wolle man das auch tun. Das war in Lettland eine ganz zentrale Frage, auch was die Reaktionen der anwesenden heimischen Journalisten angeht. Also das wurde immer wieder thematisiert und da hatte Steinmeier meiner Ansicht nach einen schweren Stand, da überzeugend zu argumentieren.
Du musst vielleicht zwischendrin mal deinen Hund füttern gehen, oder? Ja. Aber sag vielleicht noch eines. Es ist ja der Bundespräsident gewesen, der am Sonntag, und das haben wir im Paul-Löbe-Haus im Bundestag gehört, der bei der Rede nach seiner Wiederwahl so sehr deutliche Worte an Russland gerichtet hat, die Verantwortung für die Krise so deutlich an Wladimir Putin zugewiesen hat. Ist ihm das auf der Reise in irgendeiner Weise angerechnet worden?
Angerechnet worden, das kann ich nicht beurteilen, aber es ist sehr wohl wahrgenommen worden, aber es ist natürlich auch thematisiert worden von uns, von der deutschen Delegation, weil wir das natürlich gespannt beobachten, ob es da eine neue Rollenverteilung gibt zwischen Olaf Scholz, dem sozialdemokratischen Bundeskanzler und dem langjährigen Vertrauten Frank-Walter Steinmeier, SPD-Außenminister ist er gewesen, zweimal hat das Minsker Abkommen mit ausgehandelt, hat mit Putin gesprochen, mit Lavrov gesprochen. Also ich denke schon, dass man da auf seine Expertise auch in Lettland gerne zurückgreifen wird. Und wir haben uns natürlich gefragt, ob Steinmeier jetzt eine neue Rolle sucht, nachdem er so deutlich Russland, Stefan, du hast es ja gesagt, Russland angegriffen hat, Putin ist der Aggressor, in Richtung Putin hat er gesagt, lösen Sie die Schlinge, die Sie um den Hals der Ukraine gelegt haben, kehren Sie an den Verhandlungstisch zurück. Das waren ja Worte, die wir von Steinmeier so nicht gehört haben. Und ich glaube, er nutzt jetzt die Beinfreiheit, die er hat, auf der einen Seite. Als Bundespräsident kann er da deutlicher werden. Man mag sich nicht vorstellen, wie das gewesen wäre als Außenminister, wenn er möglicherweise kurz vor Verhandlungen gestanden hätte, jetzt mit Lavrov beispielsweise oder gar mit Putin. Dann hätte er sicherlich nicht so deutlich reden können. Aber jetzt von der Seitenlinie gewissermaßen kann er das tun. Und damit ergibt sich so eine Rollenverteilung, die einer von uns dann so beschrieben hat als Good Cop und Bad Cop. Also Steinmeier ist jetzt für die klaren Ansagen zuständig und Scholz bleibt dann doch eher der Ruhige, obwohl, da würde ich euch jetzt gerne fragen, was ich in Riga mitbekommen habe von dieser Pressekonferenz mit Putin und Scholz, würde ich ja auch sagen, dass er da doch einiges deutlich zur Sprache gebracht hat, auch die Meinungsverschiedenheiten. Und das ging ja so weit, dass er Putin ja sogar geärgert hat mit diesem Satz, ja, ich weiß ja nicht, wie lange Sie noch Präsident sein wollen, sein werden, ob wir dann eine Lösung des Konfliktes in dieser Zeit noch hinbekommen.
Ja, ich weiß nicht, ob das ein gezieltes Ärgern war. Das sagt was, da können wir gleich auch noch was sagen über die Stimmung, die da geherrscht hat. Aber diese Frage Good Cop, Bad Cop, ja, das mag sein. Sicherlich würde ich auch sagen, das ist abgestimmt gewesen. Olaf Scholz hat ja in alle Richtungen gesprochen vor dieser Reise. Ich glaube, er hat sich sehr, sehr gut vorbereitet. Er wusste, man muss sich auf diese Reise auch sehr gut vorbereiten.
Ja. Entschuldigung, das ist immer schwierig, wenn wir uns nicht gegenüber sitzen. Aber in dem Punkt würde ich dir, glaube ich, widersprechen wollen, weil nach allem, was wir gehört haben, war es eben nicht abgestimmt. Es gab keine langfristige oder keine kurzfristige Abstimmung zwischen Scholz und Steinmeier. Der Kontakt ist, glaube ich, nicht so intensiv, wie wir das jetzt erst einmal für selbstverständlich halten würden. Also ich hätte eigentlich auch erwartet, wenn Scholz nach Moskau fliegt, dass er dann bei Steinmeier mal anruft und da mal fragt, wie ist der drauf, dass er vielleicht sogar auch bei Gerhard Schröder mal anruft, weil der nämlich sicherlich den engsten Draht noch hat unter den Sozialdemokraten zum russischen Präsidenten. Aber nach allem, was wir gehört haben, zumindest wird das nicht so dargestellt, als sei das eine enge Abstimmung gewesen, dass man also ganz gezielt auf dieses Rollenverständnis ausgehen würde.
Ja, was auch immer man unter enger Abstimmung versteht. Ich glaube, es ist jedenfalls aus dem Umfeld des Kanzlers immer wieder gesagt worden, dass sich Scholz sehr intensiv vorbereitet. Es ist vor allen Dingen sind natürlich immer wieder die intensiven Gespräche mit den westlichen Bündnispartnern betont worden. Ständige Telefonate mit Macron, enger Draht ins Weiße Haus. Es ist erklärt worden, dass er auch mit Angela Merkel sich ausgetauscht hat. Wir haben gesehen, wie Scholz bei der Bundesversammlung mit Angela Merkel im Gespräch war, und es wäre erstaunlich, wenn er nicht auch den Rat von Steinmeier oder jedenfalls die Erfahrung von Steinmeier gesucht hat. Und da werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen, der ja gerade was den Minsk-Prozess, der Begriff Steinmeier-Formel spielt da ja immer noch eine Rolle, ist von Putin ausdrücklich angesprochen worden, der da nur eine ganz besondere Expertise hat und selber eine Rolle spielt. Florian, gehen wir mal auf diese Pressekonferenz, auf das, was wir gesehen haben von dem Gespräch zwischen Scholz und Wladimir Putin. Wie ist Scholz da aus einer russischen Sicht wahrgenommen worden?
Ja, die kremlnahen Medien haben das ziemlich breit diskutiert oder zumindest dargestellt, diese Pressekonferenz. Das waren also etliche Minuten in den Hauptnachrichten gestern, wo also auch Antwort, Gegenantwort und so weiter genannt worden sind. Vor allem natürlich Putins Aussagen. Und dann ist mal Scholz gezeigt worden, wie er Putin anschaut dabei. Sozusagen der Schüler hört dem Lehrer zu. Aber es ist auch dieser Disput wiedergegeben worden über die zur Bombardierung von Belgrad 1999, wo dann eben Putin gesagt hat, Mensch, wir hatten ja schon einen Krieg in Europa, wir haben das beide erlebt, nachdem Scholz gesagt hat, er könne sich so einen Krieg gar nicht vorstellen aus seiner Generation heraus. Und wo dann Scholz eben gesagt hat, naja, aber das war auch eine ganz andere Situation, da wollten wir einen Völkermord verhindern. Und Putin dann wieder geantwortet hat, was in dem Moment in der Ukraine passiert, in der Ostukraine, das ist für mich auch Völkermord, also wo die beiden schon fast aneinander geraten wären. Das heißt, es ist schon gezeigt worden, dass die beiden, ja, den Dialog gesucht haben, aber dass sie doch vielleicht weiter voneinander entfernt waren, als man das von einem SPD-Kanzler in Russland erwartet hätte, nachdem man hier eben die Erfahrung hat mit Gerhard Schröder. Und Gerhard Schröder ist ja auch gestern genannt worden und Scholz hat sich da sehr, sehr weit distanziert. Ja,
ja, das war eine Eloge, die Putin auf Schröder gehalten hat. Ja. Lange Ausführungen, die Deutschen sollen Gerhard Schröder dankbar sein, weil er dafür gesorgt hat, dass sie zu günstigen Preisen russisches Gas bekommen. Also das war schon denkwürdig. Diese Sequenz, die du jetzt geschildert hast, in der Putin auf eine Frage einer deutschen Journalistin, es war die Deutsche Welle-Kollegin, die ja da auch eine besondere Rolle spielte, die gefragt hat, können Sie, den russischen Präsidenten gefragt hat, können Sie ausschließen, dass es Krieg in Europa gibt? Und der dann eben geantwortet hat, wieso, es gab ja schon Krieg in Europa, nämlich den von der NATO angezettelten Krieg 1999, die Luftangriffe auf eine europäische Hauptstadt Belgrad. Und da schließt sich dann dieser Wortwechsel ein, der dann einmündet in die Behauptung von Russland, es gebe im Osten der Ukraine einen Genozid, einen Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung. Das war denkwürdig und für mich war das ein Teil dieses Eindrucks des Schillerns dieser Pressekonferenz. Einerseits die Momente, in denen wir gesehen haben, die suchen beide nach Anknüpfungspunkten für Gespräche. Putin mit der langen Eröffnung, 6 Minuten hat er erstmal nur gesprochen über die ausgezeichneten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland, einschließlich Gaspipeline Nord Stream 2. Dann auch von Putin die Äußerungen, ja, die Antworten, die wir von den Amerikanern bekommen haben, auf unseren Forderungskatalog, die sind nicht befriedigend, aber mein Außenminister Lavrov hat mir gerade gestern erst erklärt, da sind schon Punkte, über die man sprechen kann. Also diese Gesprächssignale, aber dann eben auch einmünden, das fand ich interessant, am Ende in die langen Ausführungen Putins über den Beschluss der Staatsduma, des russischen Parlaments, das ja unmittelbar vor seinem Gespräch mit Scholz den Präsidenten aufgefordert hat, in einer Resolution die beiden sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk völkerrechtlich anzuerkennen. Also völkerrechtlich aus der Ukraine herauszulösen. Das fand ich fast dann den interessantesten Hinweis, weil Putin da ja nochmal das Arsenal an Mitteln, an Druckmitteln, an Provokationen vorgeführt hat, das er noch hat jenseits der militärischen Eskalation. Also für mich bleibt der Eindruck, Wenn es so ist und er tatsächlich die Panzer erstmal ab oder zumindest ein Stück zurückzieht, macht er doch zugleich deutlich, dass dieser Konflikt damit noch lange nicht beendet wäre und dass er noch viele Möglichkeiten hat, auch die Geschlossenheit des Westens auf die Probe zu stellen. Oder wie hast du das verstanden?
Ja, ganz genau so. Und so kam es ja auch immer in den Nebensätzen raus, die er dann so nebenbei eben mitgesagt hat. Er hat gesagt, ja, Dialog, ja, aber wir bleiben bei unseren hauptsächlichen Forderungen. Die werden wir nicht aufgeben, die werden wir im Paket immer mitverhandeln. Und wenn wir da zu keinem Ergebnis kommen, wenn es da keine Fortschritte gibt, dann Punkt, Punkt, Punkt. Das hat er dann nie genau ausgeführt, aber es war schon klar, was er dann gemeint hat. Dann werden wir die Eskalationsspirale eben wieder in Gang setzen. Also er will den Druck aufrechterhalten, ganz offensichtlich. Und was du gesagt hast über die Entscheidung der Duma, das ist sicherlich auch so eine, wie du es richtig eingeschätzt hast, jetzt so immer ein Ass in seinem Ärmel, dass er sagt, schaut her, bei uns die Bevölkerung, so hat er das ja auch gestern dargestellt, die hätte das gerne, dass wir die anerkennen. Das machen wir jetzt erstmal vorerst nicht. Wenn ihr eben uns auch entgegenkommt, dann lassen wir das erstmal. Aber wir sind jederzeit auch in der Lage, eben diese Volksrepubliken, sogenannten Volksrepubliken anzuerkennen. Aber die Drohkulisse hat er ganz klar und bewusst aufrechterhalten.
Scholz hat ja in der großen Pressekonferenz gemeinsam mit Putin zu diesem Szenario Anerkennung der Volksrepubliken gesagt, das wäre politisch eine Katastrophe. Und ich hatte dann danach, dann als Scholz dann in einem Hotel neben dem Roten Platz dann nochmal eine Pressekonferenz gegeben hat, habe ich ihn nochmal darauf angesprochen, habe ihn gefragt, wie gehen Sie damit um und ist der Westen auch in einem solchen Fall einer nicht militärischen Eskalation der Krise bereit, so geschlossen zu reagieren, wie er das immer vorgibt. Und das hat Scholz dann relativ kurz, ich will nicht sagen weggewischt, aber hat nur gesagt, naja, das wäre ja das Ende des Minsk-Prozesses. Wenn Putin das täte, dann würde er sich von den Minsk-Vereinbarungen endgültig verabschieden und hat dann sozusagen vorausgesetzt, das will Putin nicht. Ich habe mich in dem Moment gefragt, ein Putin, der der Welt jetzt vor Augen führt, dass er bereit ist, militärisch zu eskalieren, was schert den Minsk, wenn es um die Ukraine geht und darum geht, seine Macht in der Ukraine zu demonstrieren und auszuweiten? Was glaubst du, hat Putin ein Interesse daran, Minsk aufrechtzuerhalten und an den Prozess anzuknüpfen?
Ja, unbedingt, weil Minsk ist ein Hebel für ihn, ein wichtiger Hebel. Man muss sich an den Februar 2015 kurz zurückversetzen. Damals hatten wir einen großen Krieg in der Ostukraine. Es gab eben tausende Tote. Und unter diesem Druck ist dieses Abkommen zustande gekommen. Und es ist sehr günstig für Russland, denn da stehen eben Punkte drin, die Ukraine schlicht und ergreifend nicht erfüllen kann. Die sind gesellschaftlich, die sind politisch nicht durchsetzbar. Zu denen hat sich aber die Ukraine verpflichtet. Zum Beispiel eine umfassende Amnestie für diese Separatisten, diese sogenannten Separatisten. Oder auch, dass der Autonomiestatus für diese Regionen in der Verfassung verankert wird. Das sind Dinge, die Ukraine zugesagt hat, die sie aber nicht umsetzen kann. Und das ist natürlich ein Punkt, wo Putin ständig, eine offene Wunde, in der Putin ständig rumbohren kann und sagen kann, schaut her, die Ukraine kommt ihren Verpflichtungen nicht nach und diese sollen erstmal liefern. Und das ist natürlich auch ein Argument, das zieht, wenn Gäste kommen, zum Beispiel Scholz, der dann auch aus der Ukraine offenbar bestimmte Versprechen mitgebracht hat, dass die Ukraine da etwas versucht, diese Versprechen umzusetzen, also diese Punkte umzusetzen, was aber, wie gesagt, in der ukrainischen Wirklichkeit im Moment kaum durchsetzbar sein dürfte.
Das war für Scholz, das war auch in den Gesprächen, die wir auf der Reise mit ihm führen konnten, immer wieder ganz, ganz deutlich, dass das für ihn eigentlich der größte Gewinn seiner Diplomatie gewesen ist und das größte Pfund, das er mit nach Moskau bringen konnte, nach dem Besuch in der Ukraine, nach seinem Gespräch mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Selenskyj, der ihm zugesichert hat, das ist ja der Punkt, um den es konkret geht, ihm Gesetzentwürfe vorzulegen. Und da geht es um Gesetze, die regeln sollen, die Durchführung von Wahlen in diesen Gebieten im Donbass und eine Verfassungsänderung, die dafür in der Ukraine erforderlich ist. Das ist eine der Hauptforderungen, ganz wichtigen Forderungen Russlands gewesen, dass man diesen Teil der Minsker Vereinbarung umgesetzt sehen will. Scholz geht nun nach Moskau und sagt, da hat mir der ukrainische Präsident etwas zugesichert und das zeigt, wir können Bewegung in diesen Prozess bringen. Und da wird es ja interessant, weil dann dieser Begriff der Steinmeier-Formel wieder eine Rolle spielt. Frank-Walter Steinmeier, der in seiner Funktion damals als Außenminister versucht hat, da eine Lösung zu entwickeln. Wladimir Putin sprach das in seiner Pressekonferenz gestern ausdrücklich an. Und die Frage an Frank, der jetzt mit Frank-Walter Steinmeier unterwegs war, hat der Bundespräsident das eigentlich auch aufgegriffen? Spielt das für den auch noch eine Rolle? Und vielleicht können wir dann auch mal erklären, was sich hinter diesem Begriff der Steinmeier-Formel verbirgt.
Das hat er nicht aufgegriffen. Also da ist man im Detail überhaupt nicht drauf eingegangen. Es wurde allerdings die Frage gestellt, ist das jetzt ein Zufall, dass es diese leichten Entspannungssignale gibt? Wobei auch Steinmeier immer wieder betont hat, da muss jetzt geliefert werden. Das sind nur erste Signale und da müssen Taten folgen von Putin. Es wurde aber dennoch gefragt, ist es eben ein Zufall, dass das gerade jetzt passiert, wo Scholz in Kiew und Moskau gewesen ist? Ist Scholz da irgendetwas gelungen, was Macron zuvor nicht gelingen konnte? Oder woran hat das gelegen? Also Steinmeier hat diesen vermeintlichen deutschen diplomatischen Vermittlungserfolg nicht für Deutschland reklamiert. Also das hat er ganz klar nicht getan. Da ist er auch von lettischen Gesprächspartnern nach gefragt worden, welche Bedeutung das hat. Und da war eigentlich von ihm nicht zu hören, dass er das jetzt so beurteilt, dass das ganz klar eine deutsche Vorleistung, eine deutsche Leistung gewissermaßen gewesen sei.
Steinmeier-Formel, vielleicht um das nochmal kurz zu erklären, wir haben es versprochen, Florian, willst du es machen? Oder?
Ja, wobei mir der Wortlaut jetzt nicht mehr klar ist, aber das Grundproblem ist mir natürlich klar und das liegt einfach darin, dass dieses Minsker Abkommen vollkommen anders aussieht von seiner Wirkung her, je nachdem, in welcher Reihenfolge man die Punkte eben umsetzt. Und die beiden Szenarien sind, die Ukraine möchte, dass sie zuerst die Kontrolle über dieses Gebiet zurückerhält, auch über die ukrainisch-russische Grenze und dass dort dann eben alles umgesetzt wird, in politischer Hinsicht, was in diesem Abkommen drinsteht, in dem Minsker Abkommen, nämlich, dass diese Gebiete eben eine bestimmte Autonomie bekommen, dass dort Wahlen stattfinden und so weiter. Russland dagegen will es umgekehrt haben. Russland möchte, dass zuerst dort die Wahlen stattfinden, dass dort sozusagen also die Regierung dieser Separatisten von Russland unterstützten und angeleiteten Separatisten sanktioniert wird. Und erst wenn die dann entsprechende Macht dort haben und man sie auch nie mehr wegbekommt, dann kann die Ukraine diese Kontrolle in Anführungszeichen zurückbekommen. Sie wird sie dann aber eben nie wirklich zurückbekommen. Und die Steinmeier-Formel versucht, eine bestimmte Abfolge reinzubringen in diese Punkte, die für beide Seiten akzeptabel sind. Aber das Problem ist immer das Gleiche. Beide Seiten wollen ja etwas komplett Unterschiedliches erreichen und nur einer von beiden kann sich mit seiner Vorstellung durchsetzen. Und Steinmeier hat ja auch 2015 immer wieder gesagt, wir stehen kurz vorm Durchbruch, wir schaffen das. Die Kommunalwahlen in diesen besetzten Teilen des Donetsk-Becken, die finden also spätestens Anfang 2016 und so weiter statt. Es hat nie geklappt, es hat nie geklappt. Und ich glaube, das wird leider auch diesmal so sein.
Und der Kern der Steinmeier-Formel ist dann, dass für den Tag der Wahlen in diesen Gebieten ein Sonderstatus gelten soll, dass sie damit sozusagen aus dem Geltungsbereich der Verfassungsregeln in der Ukraine herausgelöst werden für einen ganz begrenzten Zeitraum. Da ist also sozusagen auch nochmal der Verfassungsjurist, der Frank-Walter Steinmeier auch ist, der da geknobelt hat und versucht, einen Weg zu bahnen, der das rechtlich ermöglicht, diese Wahlen so durchzuführen, aber auch gesichtswahrende Argumentationen für alle Seiten eröffnen soll.
Naja, aber jetzt das ist diese. Nehmen wir mal kurz die Wahl, ne? Also ja. Nehmen wir an, jetzt würde dort eine Wahl stattfinden. Das wäre ja keine Wahl im demokratischen Sinne, sondern dann würde Russland, dann würden die Separatisten die zu ihren Gunsten einfach ausgehen lassen. Punkt Ende. Und das ist das große Problem für die Ukraine.
Deshalb ist Teil der Steinmeier-Formel ja, dass dann, um das dann gültig zu erklären, dann Wahlbeobachter die Gültigkeit der Wahl bestätigen sollen. Auch das ist Teil dieses Pakets, das der damalige Außenminister da entworfen hat, auf den sich aber jetzt gerade Russland eben beruft in der jetzigen Situation. Schauen wir vielleicht nochmal voraus, wie das weitergehen kann. Ich fand eines interessant, weil ich in der letzten Woche auch mit der Außenministerin, mit Annalena Baerbock, auf einer Ostreise unterwegs war. Und das war deswegen interessant, weil da auf den Stationen der Reise von Donnerstag bis Samstag von Israel über die palästinensischen Gebiete, Jordanien bis Kairo, wirklich von Tag zu Tag wir erlebt haben, wie die Lageeinschätzung immer dramatischer wird. wie die Informationen, die Annalena Baerbock bekam, immer ernster wurden und wir den Eindruck hatten, da ändert sich die Einschätzung der Bundesregierung auch, die vorher diesen sehr dramatischen Informationen, die aus Washington mit Bezug auf Geheimdienstquellen gestreut worden waren, immer eher zurückhaltend, skeptisch gegenüberstand, wie man da sagte, nein, jetzt die Situation, so wie die jetzt ist, die deutet tatsächlich darauf hin, dass da ein Angriff kurz bevorstehen könnte. Wir müssen uns dieser Realität stellen. So, jetzt sehen wir also wieder eine Wendung der Stimmung und die Zeichen stehen auf Entspannung. Und die Frage ist, wer hat irgendwie ein Gefühl dafür, wo das sich jetzt eigentlich hin entwickeln könnte? Hast du das, Florian?
Ja, ich denke doch, dass es sich jetzt eben hinentwickeln wird auf Verhandlungen, bei denen aber Russland ständig den Druck aufrechterhalten will und ständig eben auch klar machen will, wenn das Ganze nicht klappt, sind wir auch immer wieder zum Äußersten bereit. Und Russland hofft sicher, dass hier irgendwann mal sich Risse zeigen im Gebäude der westlichen Staaten, der NATO, der EU, dass da mal jemand ausschert. Bisher hat es nicht geklappt. Man hat quasi an diesem Gebäude, das man irgendwie für baufällig erachtet hat, diese Panzer vorbeigeschickt, in der Hoffnung, dass sich die Risse zeigen. Bisher ist das nicht der Fall gewesen. Aber Russland hofft, es gibt Wahlen in Frankreich. Biden ist schwer unter Druck. Ja, das ist ein Poker mit sehr hohem Einsatz und immer mit Drohungen im Hintergrund.
Frank, willst du da noch was einschieben?
Ja, mir fällt das schwer zu sagen. Also wir haben da auch von Steinmeier nicht wirklich viel zu gehört. Also er hat gesagt, Deutschland, wir alle müssen einen langen Atem haben. Ich würde da Florian zustimmen. Also Putin wird das immer wieder versuchen, seine Verhandlungsposition zu verbessern. Aber die große Hoffnung ist einfach das, worüber wir ja auch gesprochen haben, dass es seitens der Ukraine auch Bestrebungen geben könnte, dass man Zugeständnisse jetzt macht oder Verabredungen umsetzt, die man damals im Minsker Abkommen getätigt hat und die nicht eingehalten worden sind. Also dass es zumindest in Richtung Autonomie der Gebiete im Osten der Ukraine geht.
Mhm. Es gibt Stimmen, die ich gehört habe aus der Ukraine, die sagen, der Verlust der Gebiete im Osten des Landes, im Donbass, ist für viele schon eingepreist dort. Viele rechnen ohnehin nicht mehr damit, dass man diese Regionen um Donetsk und Lugansk nochmal wirklich in den ukrainischen Staat integrieren kann. Florian, du kennst dich ja da ja auch gut aus, du hast lange in Kiew gelebt. Welche Einschätzungen hörst du von dort?
Ja, also wenn ich mich unter den Bekannten umhöre, dann gibt es da tatsächlich solche, die sagen, wir können gut verzichten, also nicht gut, aber wir können verzichten auf diese Gebiete und selbst auch auf die Krim. Man muss sich ja auch vorstellen, wenn diese Gebiete jetzt zum Beispiel morgen wieder in die Ukraine zurückkehren würden, dann hätte man damit auch ein Problem. Da kämen viele Leute dazu, die eben dann wieder Russland zugewandt sind und zum Beispiel die Umfrageergebnisse in Bezug auf einen NATO-Beitritt, die jetzt so aussehen, dass ja weit über 60% für einen NATO-Beitritt sind, dass die dann eben wieder anders aussehen würden. Und dann hätte man da wieder schlechtere Karten. Das Problem ist, dass Russland da einfach nicht mitmachen wird. Denn der Plan Russlands ist es nicht, diese Gebiete zu annektieren, die Gebiete im Donetsk-Becken. Davon hätte Russland nichts. Die Kohle dort liegt sehr tief, ist sehr teuer, die zu fördern. Russland hat eigene Kohle. Die Stahlwerke sind veraltet. Das kostet enorm viel Geld, das Ganze wieder aufzubauen. Also der Plan Russlands ist, dass diese Gebiete zurückkommen in die Ukraine, aber eben quasi als Gebiete, die von Russland mit beherrscht werden, womit man dann ständig einen Finger hat in der Ukraine und mitmischen kann in der Politik dort. Und dieses Szenario will die Ukraine verhindern und es gibt im Moment einfach keinen guten Ausweg aus dieser Situation, muss man leider so sagen.
Und es wäre das Szenario, das dann auch die Geschlossenheit des Westens, glaube ich, maximal auf die Probe stellen würde, denn das hat Putin natürlich auch verstanden, dass wenn er jetzt militärisch intervenieren würde, dass er den Westen dann tatsächlich zusammenschließen würde. Das wäre sozusagen sehr zugespitzt gesagt das Einfachste für den Westen. Auf diese Situation hat man sich jetzt vorbereitet, hat das große Besteck von Sanktionen sich bereitgelegt, aber was tut man eigentlich in der Schwelle unterhalb von dem, was Joe Biden ja mal als Minor Incursions, als kleinere Übergriffe beschrieben hat. Und schon dafür hat Joe Biden ja in diesem unglücklichen Moment einer Offenheit, ich glaube, es war ein Moment der Offenheit, ja schon gesagt, dann würden wir im Westen drüber streiten. Und das Szenario, dass Putin die Ukraine maximal unter Druck setzt, ohne militärisch zu intervenieren, aber das ganze Instrumentarium nutzt, das er da hat, von Cyberangriffen, von allen Methoden der Destabilisierung, und damit seine Macht, seinen Einfluss ausweitet, das würde den Westen, glaube ich, nochmal in eine ganz neue Situation bringen, vor eine neue Herausforderung stellen, und dann auch nochmal ganz neue Diskussionen auslösen.
Stichwort Herausforderungen. Scholz hat jetzt zum ersten Mal tatsächlich auch Nord Stream 2 gesagt, das Wort, als er in Moskau war. Für den Fall eben, dass es tatsächlich eine Intervention, eine russische, geben sollte in der Ukraine, dass man dann tatsächlich eben diese Gaspipeline stilllegen wird, beziehungsweise nicht in Betrieb nehmen wird. Hat er denn auch was gesagt? Du warst ja dabei, Stefan. Was passiert, wenn das Ganze jetzt eben ja mehr oder weniger friedlich ausgeht? Sagt man dann sofort, okay, dann wird das zertifiziert, dann müssen wir das aber auch machen?
Ich glaube, das ist eine offene Frage, die genau auch wieder diese Geschlossenheit des Westens aufruft. Denn die Kritik an diesem Projekt bei den westlichen Verbündeten, die nimmt ja nicht ab. Joe Biden wird nach wie vor auch gerade innenpolitisch, dann auch mit Blick auf die Midterm-Elections im Herbst, unter hohem Druck sein, dieses Projekt zu verhindern, seine präsidiale Macht auch gegenüber den europäischen Verbündeten und gegenüber Deutschland einzusetzen, um Nord Stream zu verhindern. Also das Ding einfach jetzt in Betrieb zu nehmen, das wird nach den Wochen und Monaten, die wir erlebt haben, so oder so sehr schwierig werden. Und ich glaube, dass Olaf Scholz jetzt natürlich in eine Situation gekommen ist, wo er das Thema ja selber zu einer Frage von Krieg und Frieden immer wieder stilisiert hat, jetzt sich in die Szene setzen kann, auch von seinen Parteifreunden, von Saskia Esken in Szene gesetzt wird, als derjenige, der durch sein diplomatisches Geschick den Frieden gerettet hat. Aber was kommt dann? Was kommt dann, wenn die Herausforderungen unterhalb dieser Schwelle militärischer Intervention sind? Ich glaube, das ist auch im Westen noch vollkommen ungelöst. Und ich würde mal voraussagen, dass da manch einer noch in so eine Art politische Entlastungsdepression verfallen wird. Wenn man sieht, den großen Knall gibt's nicht, aber was dann eigentlich? Denn die Probleme, die hinter dieser militärischen Eskalation liegen, was den Status der Ukraine, was den Status der Gebiete angeht, was das Verständnis von Macht- und Einflusssphären in Europa angeht, die werden nicht gelöst sein, wenn Putin tatsächlich jetzt nicht nur einzelne, sondern einen großen Teil seiner Invasionsarmee wieder zurückzieht.
Also was Nord Stream angeht, wenn ich das noch zum Schluss vielleicht sagen darf, ich glaube, wenn nun gesagt wird, auch von Saskia Esken, Stefan, du hast es erwähnt, das war jetzt ein Verhandlungserfolg. Ich habe es ja auch angeschnitten von Olaf Scholz. Wenn seitens der Sozialdemokraten versucht wird, das jetzt so als Erfolg des SPD-Kanzlers darzustellen, dann muss man zur Wahrheit aber auch sagen, dass gerade Nord Stream in den ganzen ersten Wochen dieses SPD-Kanzlers ein ganz Wunderpunkt war. Das war immer und ist immer mehr ein Stachel im Fleisch der Sozialdemokratie, weil man, glaube ich, einfach sehen muss, dass Deutschland durch diese Pipeline, Deutschland insbesondere, erpressbar geworden ist. Und das wollte und konnte Olaf Scholz so nicht zugeben. Aber deswegen, das war sicherlich auch ein Grund, warum er das Wort allein schon nie in den Mund genommen hat. Und ein Riesenproblem ist natürlich auch für die SPD Gerhard Schröder. Und ich habe immer wieder gefragt, jetzt auch bei dieser Reise, ob man nicht den Draht nutzen könnte, um es mal positiv zu drehen, ob nicht Schröder Einfluss nehmen könnte auf Putin. Aber nach dieser Eloge, die es da gestern, Stefan, du hast es ja auch geschildert, und Florian, die es da gegeben hat, glaubt man jetzt kaum noch, dass man das machen kann. Also da ist meiner Ansicht nach auch bei Steinmeier, auch in einem öffentlichen Interview hat er das getan nach seiner Wiederwahl, da ist maximale Distanz zu Gerhard Schröder geboten. Er hat jetzt auch nochmal betont, auch in Lettland würde man ja sehen können, dass er, Gerhard Schröder, der Altkanzler, kein Vertreter der amtierenden SPD-geführten Regierung ist. Also das wüsste man ja auch im Baltikum sehr wohl schon zu unterscheiden. Aber das zeigt meiner Ansicht nach schon, wie sehr das für die SPD in den letzten Wochen zum Problem geworden ist.
Ja, vielleicht machen wir da jetzt wirklich einen Schlusspunkt, denn das leitet jetzt auch dazu über, welche Auswirkungen, welche Folgen die Krise, die Eskalation, die Diskussion, die wir in den letzten Wochen erlebt haben und über die wir jetzt gesprochen haben, auch in der deutschen Innenpolitik haben und weiter noch haben werden. Da gibt es noch viel, viel, viel Gesprächsbedarf, viel zu klären, auch bei uns im Politik-Podcast. Ich sage an der Stelle vielen Dank euch beiden. Ich sage auch denen vielen Dank, die uns geschrieben haben. Viele Mails haben wir bekommen in den letzten Wochen nach den letzten Folgen, zum Beispiel auch mit dem Wunsch, dass wir stärker östliche Perspektiven einbringen sollen. Das haben wir versucht jetzt, indem wir Florian Kellermann aus Moskau mit dazu nehmen. Es hat Hinweise gegeben, auch die Frage, was motiviert eigentlich Scholz, sich nicht zu Nord Stream 2 zu äußern? Das hat Frank eben versucht, glaube ich, zu beantworten. Wenn es weitere Hinweise, wenn es Kritik, wenn es Wünsche, wenn es Anregungen gibt, schreiben Sie uns. Schreibt uns an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns immer. Wir lesen alle Mails und sagen für heute vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich gehe jetzt mit dem Hund raus. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss aus Moskau.